Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Vielen bekannt. Ich glaube, es wird wahrscheinlich so sein, dass auch viele, die nicht so zu den Kirchgängern gehören, das kennen. Es ist eine besondere Pointe drin. Ich habe extra auch den Text davor gelesen. Da geht es um das Doppelgebot der Liebe. Das gehört ja zusammen, weil dann fragt dieser Schriftgelehrte ja weiter. Es reicht ihm noch nicht, dieses Doppelgebot der Liebe. Und dann wird ihm eine Geschichte erzählt von Jesus, von einem, der hilft, wo andere nicht helfen. Und besonders an der Geschichte ist, dass der Samariter hilft. Und er ist einer, auf den schauten die Juden und Schriftgelehrten eigentlich herab. Ich habe das nochmal auf den Arbeitsblättern, die es auch heute zum Thema gibt, nochmal ausgeführt. Das ist ein besonderes Moment in dieser Geschichte. Die Frommen, der Levit und der Schriftgelehrte, und die helfen nicht. Aber der Samariter, auf den sie eigentlich herabschauen, der hilft. Manchmal erlebe ich Situationen, wo ich denke, hey, hier engagieren sich Menschen ganz fleißig und ehrenamtlich zum Wohl von anderen Menschen, auch hier in unserer Stadt. Aber ich habe das oft auch in anderen Städten schon erlebt. Und manchmal habe ich mich gefragt, hey, das ist eigentlich eine ursprünglichste Sache von Christen. Vieles, was es an sozialer Arbeit gab, Schulen, Waisenhäuser, Krankenhäuser, was nicht alles, gibt es interessante Veröffentlichungen von Michael Holthaus drüber, das ist eigentlich ursprünglich christliche Diakonie. Das ist eine Sache, die zutiefst zum Christentum gehört, sich derer, die Hilfe brauchen, zu erbarmen und nicht an ihnen vorüberzugehen. Und manchmal habe ich den Eindruck, wir haben das so ein bisschen als Christenheit verlernt. Ist auch irgendwie erklärbar, weil in unserem Staat, zumindest hier in Deutschland oder in Europa auch, da hat immer mehr Aufgaben der Staat übernommen. Aber merken wir eigentlich, dass der Staat sich aus vielen Sachen immer mehr zurückzieht? Und dass es vielleicht ganz neu eine Herausforderung sein könnte, als Christen zu prüfen, wo können wir auch in unserer Stadt oder in unserem Staat, in dem, wo uns Gott hineingestellt hat, zum Segen werden. Suchet der Stadt Bestes, das schöne Motto der Israeliten fern der Heimat im Exil in Babylon. Hier die Geschichte auf die Frage des Schriftgelehrten gemünzt. Die Antwort ist klar. Als Jesus fragt, wer hat wie ein Mitmensch gehandelt? Bei Barmherzigkeit geht es darum, wie ein Mitmensch zu handeln. Die Antwort ist glasklar. Und das, was Jesus als nächstes sagt, eigentlich nur folgerichtig. Dann geh und mach es ebenso. Ein Beispiel, erinnert mich so ein bisschen an die Fußwaschung, Predigt über Fußwaschung, ein Beispiel ist uns gegeben, es ebenso zu machen. Hilfe für Notleidende, Hilfe für Menschen in Gefahr, Hilfe für Menschen, die gerade Schlimmes durchmachen, Hilfe und nicht wegschauen. Gibt es übrigens auch im Strafgesetzbuch, Paragraph 323c, unterlassene Hilfeleistung. Wer bei Unglücksfällen vorbeifährt und nicht hilft, und das wird gesehen, kann angezeigt werden. Und wie ist das Strafmaß? Ich habe extra nachgeguckt. Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Also im Strafgesetzbuch findet sich sowas, was irgendwie an die Geschichte vom barmherzigen Samariter erinnert und gehört eigentlich so auch zum Kulturgut unserer Kultur. Wir machen nicht die Augen zu, wenn irgendwo Not ist. Wir schauen hin und nicht weg und schauen, ob wir helfen können. Klar, der Paragraph 323 schränkt es ein wenig ein, wenn man selber dadurch sich in Gefahr begibt. Und das war ja eigentlich in diesem Fall mit dem Samariter so. Der hatte ja eigentlich, konnte ja eigentlich Schiss haben, dass die Räuber noch irgendwo in der Nähe sind, ne? Also der Paragraph 323, der schränkt es durchaus ein, wenn ich mich selber in Gefahr begebe, dann muss ich nicht zwingend helfen. Aber hier die Geschichte von einem, der sich sogar in Gefahr begibt. Und ich denke da zum Beispiel, denke da gerade an meinen jüngsten Sohn, der ist bei der Freiwilligen Feuerwehr. Es gibt so viele Dienste auch in der Gesellschaft, die begeben sich sogar in Gefahr. Ich weiß noch, wie Sabine und ich bei einem der schlimmen Unwetter, die im Sauerland gewütet hatten, Schiss hatten, weil wir die erste Nachricht bekamen oder lesen konnten, dass in einer Stadt ein Feuerwehrmann ertrunken war, und unser Alex war auch im Einsatz in diesem schlimmen Unwetter. Da begeben sich Menschen in Gefahr, um anderen zu helfen. Und ich habe damals in meiner Zeit als Notfallseelsorger mit der Feuerwehr oft Gespräche gehabt und sie beklagten so, dass sie so Nachwuchssorgen haben. Und ich musste leider zugeben, dass aus den frommen Gemeinden von FEG bis hin zu den russlanddeutschen Baptisten eigentlich niemand in der Freiwilligen Feuerwehr war. Ja, okay, ich gebe zu, die haben auch manchmal zu sehr den Durst gelöscht. Das war vielleicht nicht förderlich für die frommen Leute, dann dahin zu gehen. Aber, Entschuldigung, ich kenne auch einen Ort, da ist die ganze Freiwillige Feuerwehr nur aus Christen bestellt. Friedensau hinter Magdeburg, adventistisch geprägter Ort. Die ganze Freiwillige Feuerwehr sind Adventisten, sind Christen. Das ist eigentlich eine urchristliche Aufgabe, in Not zu helfen, Feuerwehr und vieles mehr. Und ich glaube, es ist eine Sache des Herzens. Deshalb auch Thema in unserer Predigtreihe Herzenssache. Und bei dieser Herzenssache geht es letztendlich um Wesensmerkmale, die Jesus bei uns fördern möchte. Es geht um Charakterzüge, die er fördern möchte. Und deshalb auch der Anspruch an diesen Pharisäer, an diesen Schriftgelehrten. Tu es genauso, denk dran. Und ich steige ein in die Predigt mit zwei Behauptungen. Die erste Behauptung ist mehr auf Gemeinde gemünzt. Ich behaupte, Gemeinde Jesu ist barmherzig, sonst ist sie nicht Jesu Gemeinde. Ich gebe zu, dieser Satz, den habe ich mal formuliert im Zusammenhang mit unbarmherzigem gesetzlichen Verhalten in christlichen Gemeinden. So dieses alte Stichwort Gemeindezucht. Manche können damit noch was anfangen. Wenn eingeschritten wird, wenn jemand sich in Sünde verstrickt, wenn dann unbarmherzig geurteilt wird, manchmal sogar rausgeschmissen wird aus Gemeinde, in so einer Situation habe ich diesen Satz mal geprägt. Aber ich glaube, es gilt auch ganz allgemein. Es gilt grundsätzlich. Wenn Gemeinde nicht geprägt ist von einer Kultur der Barmherzigkeit, dann, und das wäre der zweite Satz, und der gilt dann auch für jeden persönlich, Jünger sind barmherzig, sonst haben sie nichts verstanden. Wir werden gleich noch ein paar Texte hören, wo das deutlich wird, was man verstehen muss. Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter ist eigentlich schon eine Steilvorlage. Aber das ist ein Thema in der Bibel, Barmherzigkeit. Und es ist ein wichtiges, ein Heilsthema sogar. Da kann man nicht einfach weggucken und sagen, okay, ich bin aber nicht so veranlagt, ich habe halt nicht so ein Herz für andere, ich drehe mich lieber um mich selbst und gucke erstmal, dass ich klarkomme. Spaß beiseite. Barmherzigkeit ist ein ureigenstes Thema, das dich und mich angeht und uns als Gemeinde sowieso. Und ich möchte nach diesem Gleichnis vom barmherzigen Samariter und dem Doppelgebot der Liebe, liebe Gott und liebe deinen Nächsten direkt einsteigen mit einem Vers, den wir in Matthäus 5, Vers 7 finden. Ihr findet all diese Verse auch nochmal auf den Arbeitsblättern, die hinten ausliegen, zum Mitnehmen, zum Vertiefen der ganzen Geschichte. Ein Text aus den Seligpreisungen. Da sagt Jesus, freuen dürfen sich alle, die barmherzig sind. Gott wird auch mit ihnen barmherzig sein. Oha! Tolle Verheißung, oder? Seligpreisung. Du darfst dich freuen, wenn du barmherzig bist. Du darfst dich freuen. Es wird zur Quelle deiner Freude, wenn du anderen die Freude machst, dein Herz für sie zu haben. Das ist ja ein seltsames, fast so ein seltsamer Automatismus. Könnte man fast sagen, ich tue mir selbst was Gutes, wenn ich anderen was Gutes tue. Weil das, was ich dann bekomme, das, was in den Augen des Gegenübers aufblinkt, ist ein so großes Geschenk, dass aller Aufwand, den ich vielleicht betrieben habe, einem anderen was Gutes zu tun, ihm zu helfen, barmherzig zu sein, der verschwindet vor dieser Freude, sich in eine gute Sache investiert zu haben. Das, was da als Automatismus sozusagen beschrieben ist, dass Gott dir barmherzig ist und sich zuwendet dir, so wie du dich anderen zugewendet hast, das erlebe ich ganz live im Leben, in meinem Dienst. Es ist eine Freude, die zurückspringt. Probier's mal aus. Probier's mal aus, anderen zu helfen. Probier's mal aus, dich zu erbarmen über jemanden, der Hilfe braucht. Und erlebe das Glück in den Augen dieser Person, wenn sie von deiner Liebe getroffen wird. Das ist was richtig Schönes, ein wichtiges geistliches Gesetz. Das ist eine automatische Rückkopplung sozusagen. Der Segen, den Gott da verspricht, den kannst du ganz live und schnell schon erleben. Durch das, was dein Gegenüber an Strahlen in seinen Augen haben wird, wenn du hilfst. Noch deutlicher als in diesem Vers wird allerdings Jakobus. In Jakobus 2, Vers 23, da lesen wir von zwei Alternativen. Es gibt zwei Alternativen, sagt Jakobus. Jakobus ist ja so ein Buch in der Bibel, wo manche ihre Schwierigkeiten mit haben, weil nach dem großen Thema der Gnade im Römerbrief und auch sonst im Neuen Testament kommt da einer, der Jakobus, und sagt relativ nüchtern, was für fatale Folgen es auch hat, wenn man das mit dem Evangelium nicht richtig versteht und nicht lebt. Das Evangelium ist ja etwas, was wir nicht nur hören sollen, sondern das soll unser Verhalten ändern. Wer das nur hört und weiter in seinen egoistischen Bahnen weiter unterwegs ist, wer das nur hört und sein Herz nicht verändern lässt, sagt der Jakobus, der hat ein Problem. Er neigt halt zu klaren Worten, und so einerseits kann ich verstehen, weshalb Luther einen Jakobusbrief wohl, glaube ich, gerne rausgeschmissen hätte aus dem Kanon der Neutestamentschriften. Aber irgendwie passt das, denn das ist die andere Seite der Wahrheit. Das Erbarmen und die Barmherzigkeit, die Gnade Gottes ist so riesig. Aber Jakobus sagt, wer selbst kein Erbarmen gehabt hat, über den wird auch Gott erbarmungslos Gericht halten. Oha, es trifft das Gericht Gottes die, die unbarmherzig sind. Und vielleicht denken manche an das Gleichnis von dem Schuldner. Und an vielen anderen Stellen wird das deutlich. Wir beten beim Vater unser, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Da frage ich mich auch manchmal, was ist, wenn wir nicht vergebensbereit werden? Haben wir dann ein Problem mit der Vergebung? Das Evangelium will durchdringen und dein Handeln, dein Herz verändern, ist eine Herzenssache Gottes. Und dann geht es weiter in diesem Vers, wenn aber jemand barmherzig war, dann gilt, das Erbarmen triumphiert über das Gericht. Das Erbarmen triumphiert über das Gericht. Das ist das, was wir verkünden, wenn wir Christus verkünden als den, der gekommen ist, um unsere Schuld zu tragen, uns mit Gott zu versöhnen. Und wenn der Apostel im Römerbrief schreibt, dass eigentlich wir alle das Gericht verdient hätten, dann ist die Botschaft des Neuen Testamentes und des Bundes, den Gott in Christus mit uns schließt, dass sein Erbarmen größer ist als unsere Schuld und er in Christus uns allen vergibt. Und er vergibt, als wir noch Sünder waren, heißt es. Er vergibt, obwohl wir auch morgen wieder sündigen werden. Sein Erbarmen ist so groß, die Gnade Gottes ist so riesig. Und das zu verstehen, das zu erleben, das an sein Herz ranzulassen, sagt der Jakobus letztlich, das kann doch gar nicht anders sein, als dann selber Erbarmen zu leisten. Ich weiß nicht, ob wir mit unserem Heil da spielen, wenn wir das ernst nehmen hier, was wir hier stehen haben. Wenn wir nicht entsprechend der Barmherzigkeit und Liebe handeln, die wir in Gott, in Christus empfangen haben, geben sich Menschen dann auf den Weg, der vielleicht böse endet. Es gibt ja manchmal Menschen, die so rechtgläubig sind, ne? Aber da geht es meistens so ums Recht haben. Und oft hatte ich den Eindruck, wenn ich mit so Menschen zu tun habe, dass mit dem Erbarmen und der Gnade Gottes und der Liebe Gottes, haben sie nicht richtig verstanden. Da geht es mehr um das Richtige. Aber das kann manchmal sehr unbarmherzig sein. Und da hat vielleicht das Gericht immer noch die größte Bedeutung und nicht das Erbarmen hat gesiegt. Ihr werdet euch, und ich rate auch jetzt wieder dazu, sich mit den Texten weiter zu beschäftigen, das weiter zu vertiefen, damit noch auseinandersetzen können. Und in Lukas 6, Vers 36, werdet barmherzig, so wie euer Vater barmherzig ist. Eine klare Empfehlung, so wie Gott barmherzig ist, so wie durch Jesus Christus einen himmlischen Vater haben und dessen Barmherzigkeit wir entdecken dürfen, so fordert uns Lukas heraus, selber barmherzig zu werden. Wahre Kinder Gottes und wahre Jünger und Jüngerinnen haben das Qualitätssiegel barmherzig. Das ist ein Qualitätssiegel. Soweit, was Gottes Wort sagt. Soweit diese geistliche Wahrheit zur Barmherzigkeit. Aber jetzt sind wir ja Menschen, ne? Auf der Rückseite, um das mal zu reflektieren, des Arbeitsblattes, habe ich so einen kleinen Barmherzigkeitstest angelegt. Könnt ihr mal ausfüllen. Und je nachdem, wie viele Punkte ihr habt, steht dann da unten, wie das bei euch mit der Barmherzigkeit ausschaut. Ihr könnt natürlich auch mal eure Kinder fragen oder andere fragen, was die so zu eurer Barmherzigkeit sagen. Neulich hat mir eine Familie erzählt, dass sie eine Familienkonferenz hatten und die Kinder mal aufgefordert haben, mal Rückmeldung zu geben. Das war eine spannende Geschichte, die sie mir da erzählt haben, ne? Macht den Test, fragt mal eure Kinder, fragt mal andere. Sag mal, wie würdest du sagen, wo stehe ich bei Barmherzigkeit? 0 ist ganz mies und 10 ist wow. Aber prüf es auch mal selber. Was ist das für ein Thema für dich? Es geht um dein Herz. Es geht darum, Jünger, Jüngerin zu sein. Jünger müssen ihr Herz verändern lassen. Wir brauchen Herzensveränderung. Wir brauchen diese Begegnung mit der Barmherzigkeit Gottes in Jesus Christus. Auch heute das Abendmahl wieder. Wir brauchen das. Ich brauche das. Und für diese Veränderung des Herzens hilft kein Kardiologe, hilft kein Herzchirurg. Da hilft nur einer. Und das ist Gottes Heiliger Geist. Aber am Anfang auf diesem Weg steht, dass wir den Anspruch erkennen, dass Jesus will, dass Gott will, dass wir barmherzig sind. Und es steht die Entscheidung, den Mangel auch zuzugeben. Jesus, ich bin oft unbarmherzig. Besonders wenn ich fertig bin und nicht mehr so viel Kraft habe und mich wieder ziemlich runtergewirtschaftet habe, habe ich die Erfahrung oft gemacht, dass ich dann unbarmherzig wäre. Das zeigt mir immer, dass ich jetzt mal Pause brauche, dass ich jetzt mal Pause mit Jesus brauche. Die ersten, die darunter oft dann gelitten haben, waren meine Frau und meine Kinder. Eine bittere Erkenntnis, wie unbarmherzig ich manchmal zu Hause sein konnte, wenn ich mich zu sehr ausgepowert habe. Und dann brauche ich, weiß ich heute, wenn das auch überschwappt und wenn ich auch Menschen gegenüber unbarmherzig werde, dann brauche ich diesen Kontakt mit Jesus Christus und ich brauche den Einzigen, der da wirklich helfen kann, seinen Heiligen Geist. Der Heilige Geist hat die Kraft, Herzen zu verändern. Der Heilige Geist hat die Kraft, dein Herz zu verändern. Wenn ihr euch erinnert, auch im Rahmen dieser Predigtreihe habe ich eingeladen, darauf zu vertrauen, was Jesus gesagt hat, dass wenn wir Gott um seinen Heiligen Geist bitten, er ihn gerne geben wird. Und wenn wir zu ihm kommen und sagen, hilf mir, barmherzig zu sein. Ich will das ja, aber es fällt mir manchmal so schwer. Glaubst du, dass sein Heiliger Geist an deinem Herzen arbeiten kann, dass da Barmherzigkeit reinkommt und zum prägenden Element deines Lebens, deines Jüngerseins wird? Ich glaube das, dass das möglich ist. Ich glaube das. Es hilft kein Herzchirurg, es hilft nur Gottes Heiliger Geist. Denkt an die Frucht des Heiligen Geistes in Galater 5. Das ist nichts, was wir bringen und produzieren können. Das ist etwas, was entsteht aus der Verbindung mit Jesus Christus. Ein Kernmerkmal Barmherzigkeit von Jüngern und Jüngerinnen. Ein Kernmerkmal unserer Gemeinde. Da müssen wir dran arbeiten. Ein Kontrastprogramm für die Welt um uns herum, wo so viel Unbarmherzigkeit gepflegt und betrieben wird. Übrigens, was mir noch einfiel bei der Vorbereitung, es ist so faszinierend, dass es wirklich einen Zusammenhang von Erweckung in Gemeinden, und da beten ja viele für, auch wenn es das Wort in der Bibel gar nicht gibt, Erweckung. Viele beten, viele Christen beten für Erweckung der Christenheit. Und es gibt interessante Studien dazu, dass Erweckung in der Christenheit immer zwei Richtungen hatte, aber eine Ursache. Die Ursache war, dass Christen wieder ihr Herz für die Menschen und für Jesus entdeckten. Dass Herzen wieder angefangen haben zu brennen. Und dann ist interessant, dass Erweckungszeiten zugleich auch Zeiten waren, wo Christen, wo Gemeinden diakonisch gearbeitet haben. Die Liebe zu den Menschen, das Herz für die Menschen zu entdecken, hat Christen immer dazu gebracht, nicht nur das Evangelium zu verkünden, sondern auch ganz praktisch zu helfen. Möge Gott uns schenken, dass unser Herz für unseren Nächsten brennt. Amen. Ich bete. Herr Jesus, danke. Vater im Himmel, danke. Danke, dass die Botschaft deiner Gnade, deiner Barmherzigkeit so wunderbar ist, dass sie unser Herz verändern kann. Danke, Herr Jesus, dass du in deiner Barmherzigkeit uns deinen Heiligen Geist anvertraut hast. Vater im Himmel, wir dürfen dich darum bitten, dass du ihn schenkst. Und ich bete jetzt, dass du uns in dieser Gemeinde, jedem Einzelnen, deinen Heiligen Geist schenkst. So wie Jesus es versprochen hat, wenn wir bitten, wirst du es tun. Wir brauchen diesen Heiligen Geist, dass er unsere Herzen verändert. Dass wir barmherzig sind. Dass wir Erbarmen über diese Welt haben, Erbarmen über die Bevölkerung in unserer Stadt, über Menschen, die noch nichts von dir wissen, über Menschen, die so viel Not erleiden, so viel Einsamkeit, die es gibt in unserer Stadt. So viel, wo wir uns erbarmen dürfen und können. Danke, dass wir dich, Herr Jesus, als einen barmherzigen Herrn und Heiland haben. Danke, dass du uns Gott als den barmherzigen himmlischen Vater gezeigt hast. Lass uns leben in dieser Barmherzigkeit. Lass unsere Herzen verändert werden. Darum bitte ich dich heute. Amen.